Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ihr habt eingeschaltet an einem wunderschönen Dienstag oder halt später, denn den Podcast kann man ja immer hören. Mal wieder zu einer absoluten, vollständigen Folge mit Themenroulette und Gast, so wie sich das gehört. Und heute habe ich hier jemanden sitzen, der, ich sag mal, vollkommen abgefahrene Musik macht, und zwar auf 9mm Basis. Der Tobi von 9mm Headshot, 9mm Headshot hier bei mir im Podcast-Studio. Moin Tobi, schön dich zu sehen.
Hi, moin, grüß dich und grüß alle anderen.
Ja, erzähl doch mal gerade so in zwei, drei Sätzen, wer bist denn du, wo kommst du her und was machst denn du so?
Also ich bin Tobi, ich bin Gitarrist und Pianist und ja, Backing Vocals mache ich auch noch dazu. Ich mache Musik beruflich und habe zwei Bands. Das eine ist 9mm Headshot und das andere ist mit ohne Strom.
Ja.
9mm Headshot ist, ich sag mal, Motorhead mit deutschen Texten. Und das ist so eine Mischung aus Motorhead und Manowar mit deutschen Texten. Man schiebt uns auch oft in die Deutschrock-Szene, weil wir da halt auch tatsächlich öfter unterwegs sind. Mhm. Aber von der Musik her sind wir doch schon um einiges härter. Da ist schon ein bisschen mehr Metal als nur der Punk mit dabei. Okay. Und bei Mit ohne Strom machen wir Unplugged Metal. Wir nennen das Heavy Unplugged. Mhm. Und da teilweise Covers, teilweise eigene Sachen und bewegen uns da auch überall, eigentlich überall. Mhm. Es gibt eigentlich keine Events, die wir nicht spielen. Außer politische Events, da haben wir keine Lust drauf. Oder kirchliche Events, sondern Festivals, Stadtfeste, Irish Pubs, Hochzeiten, Scheidungspartys, alles dabei.
Scheidungspartys gab's auch schon.
Sind die besten.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich hätte auch eine feiern sollen. Das wäre echt eine recht coole Sause geworden, bin ich ziemlich sicher. Ja, aber zur nächsten Hochzeit, nein, die wird's nicht geben, aber zur nächsten Hochzeit hätte ich euch auf jeden Fall mit eingeladen.
Immer nur her mit.
Wir sind heute natürlich hier, um nicht nur über deine Musik zu sprechen, sondern ein bisschen über Musik, Kultur und allem, was drumherum geht, und zwar mit unserem wunderbaren Themenroulette. Jetzt ist die Frage, du hast ja schon mal ein, zwei Folgen gehört. Kannst du unseren Zuhörern sagen, was das Themenroulette ist?
Ich denke, das kann ich, ja. Ja,
dann schieß los.
Du drehst quasi am Roulette, am digitalen Roulette, und dabei kommt ein Zufallsthema raus. Ich glaube, 5 oder 10 hast du vorher ausgewählt oder so. Von denen kommt ein Zufallsthema heraus und über das reden wir genau 10 Minuten. Und nach 10 Minuten wird einfach komplett gecuttet und ich muss mitten im Satz aufhören, weil meistens bin ich der, der als letztes redet. Ja.
Und du bist das erste Mal hier und du weißt das schon. Ja, ich habe den Vorteil, ich sehe den Timer hier vor mir. Aber es ist ja kein Geheimnis. Also 10 Minuten sind 10 Minuten. Also du könntest dir natürlich auch jetzt ganz schnell einen Timer hinstellen, um mitzuschauen.
Ja, es piept ja auch kurz vorher. Von daher ist es auch nicht so schlimm.
Ja, also du hast auf jeden Fall die Regeln verstanden. Ich hoffe, ihr Zuhörer auch. Und wenn ihr sie verstanden habt, dann könnt ihr jetzt, während jetzt hier der Einspieler läuft, ganz kurz mal bei Spotify oder Apple Podcasts eine gute Bewertung da lassen. Würden wir uns sehr darüber freuen, weil das ist unsere Bezahlung. Ich drücke auf den Zufallsgenerator. Und das Thema der heutigen Folge lautet die Rolle der Bassisten und Drummer. Der Timer läuft und du, lieber Tobi, du bist unser Gast. Du hast natürlich die Ehre, über die Rolle von Bassisten und Drummer als erstes zu sprechen.
Okay. Das ist natürlich immer die Frage, von welchem Blickpunkt man es sieht. Also ich sag mal, innerhalb der Band ist, glaube ich, Bassist und Schlagzeuger die wichtigste Rolle. Wenn da nämlich nicht alles läuft, vor allem auch gerade beim Schlagzeuger, dann fällt die komplette Band auseinander. Also die Rhythmusgruppe, die muss laufen. Wenn der Gitarrist, der Leadgitarrist, also wenn ich mich mal verzockt beim Solo, dann interessiert das eigentlich kein Schwein. Mhm. Dann interessiert das vielleicht ein, zwei Musiker, die in der ersten Reihe zugucken, vielleicht sogar die Soli, die ich sonst spiele, schon grob kennen. Und dann sagen die, hat er sich verzockt, aber alle anderen interessiert's eben überhaupt nicht. Wenn der Sänger zweimal die erste Strophe singt, interessiert es normal auch keinen, außer die, die unbedingt mitsingen wollen und so viel in der zweiten Strophe rauslesen, dass es ihre Welt ist. Und ansonsten, wenn der Drummer rausfliegt, dann gute Nacht. Und beim Bassist, ja, wenn beim Bassist nicht alles grad läuft, dann knallt's halt nicht. Wenn der mal einen falschen Ton spielt, ja, geht. Aber die beiden müssen auf jeden Fall am schwersten tragen.
Mhm. Wenn ich mal überlege, so die grundsätzliche Thematik, der grundsätzliche Drive, der kommt ja wirklich durch Schlagzeug. Ich glaube, du kannst zwar auch viel ohne Schlagzeug mit einem Klick, wie auch immer, auch machen, aber ich glaube, wenn der Schlagzeuger dann ganz quer geht, dann sehe ich das so wie du. Ich glaube, dann hört es halt auch auf. Ich glaube auch, dann ja. Kriegt das Publikum, die ja das Klick im Ohr vielleicht nicht hören, also in der Regel nicht hören, auch irgendwie die Verbindung zur Musik gar nicht hin. Ne? Also ich meine, gerade, ja. Ey, wir sind in einem Genre unterwegs, wo Headbang, wo mitmachen, wo mitgrooven irgendwie so dazugehört. Ich sag mal, ein Circle Pit ohne gutes Schlagzeug funktioniert einfach nicht.
Ja.
Deswegen, also ich würde auch sagen, das sind absolut in meinem Fachbereich, würde man sagen, eine Business Critical Rolle.
Ja.
Und das funktioniert. Wie sieht's denn mit der, also es gibt ja so Gerüchte von wegen, der Gitarrist kriegt alle Frauen ab, das ist ja absolut Hardcore-Klischees, ja, Gitarrist kriegt alle Frauen ab, keiner kennt den Drummer, keiner kennt den Bassisten und irgendwie sowas, ne?
Da gibt's einige Klischees, aber die sind immer anders. Ich höre die von jedem anders. Also in jeder Band sagt man, also kommt eine komplett neue Meinung mit dazu. Mhm. Der eine sagt, es sind immer die Schlagzeuger, die kriegen alle. Dann die nächste Band sagt, ja, der Leadgitarrist, ja. Gut, das kommt wahrscheinlich auch auf die Band an. Wenn die Band jetzt irgendwie Malmsteen heißt, dann interessiert sich wahrscheinlich 90% des Publikums nur für irgendwie Malmsteen. Und ja gut, der Sänger ist meistens natürlich auch, weil er direkt im Fokus steht, sehr begehrt.
Ja.
Ja, ich würde sagen, das kommt immer drauf an.
Sieht das denn bei 9mm Headshot aus? Wer kriegt denn da die Opfer ab?
Ich sag mal dazu eine Anekdote, und zwar der Schlagzeuger hat immer eine Maske aufgehabt. Mhm. Und unser offizielles Statement auf der Bühne, warum er eine Maske auf hatte, war, ja, sonst nimmt er uns ja die ganzen Mädels weg. Aber mehr kann man da, ich glaube von in der ganzen Zeit, wo ich schon bei 9mm bin, hat, glaube ich, nicht jeder, aber die meisten in der Band schon ihre wilde Zeiten erlebt.
Mhm. Ja, aber ich meine, gut, seit wann macht ihr Musik? Ist ja auch schon relativ lang, ne?
Ich bin seit 10 Jahren dabei, der Schlagzeuger mittlerweile seit 8 Jahren, der Bassist seit 2 Jahren und der neue Sänger jetzt nach dem Sängerwechsel und dem Namenswechsel, der ist jetzt seit Oktober dabei.
Mhm. Jetzt kommen wir mal gerade nochmal zurück zum Thema Bass und Schlagzeug. Du hast gesagt, du spielst Gitarre und ja, spielst auch Piano. Jetzt ist die Frage, spielst du auch Schlagzeug und Bass?
Nein. Also Bass habe ich tatsächlich mal in der Band gespielt, länger her, aber also es war meine erste Band damals, vor 20 Jahren. Und nee, Schlagzeug. Ich habe letztens auf einer Jam-Session Cajon gespielt, aber da war ich das erste Mal auch auf dem Cajon gesessen. Also normal macht das mein Bandkollege von Mit ohne Strom.
Mhm. Aber die Frage ist da dabei eher so von wegen, ja, vor allem was Bass angeht. Also Gitarristen erzählen ja grundsätzlich mal, Bass kann jeder. Also der Gitarre kann auch Bass. Siehst du das auch so?
Es gibt einen Unterschied zwischen Basser und Bassist.
Okay, das will ich jetzt wissen. Was ist das?
Also Bassen kann so ziemlich jeder, der im Takt in die Hände klatschen kann. Und Bassist, da ist es Ist dran für den Musiker, Gitarrist, Vokalist, Saxophonist. Percussionist. Aber der Buzzer. Aber wenn es ein Bassist ist, dann ist er gut.
Okay, also demnach die 4 Akkorde spielen, dann ist er ein Basser. Und ein Bassist ist er, wenn er auch dazu, ich sag mal, im Endeffekt das Lied alleine tragen könnte.
So ist es ungefähr meine Philosophie.
Okay, denken wir mal einen Step weiter. Wenn du an gute Schlagzeuger, an gute Bassisten denkst, wer fällt denn dir da ein? Fällt dir da einer ein?
Gute Schlagzeuger. Mhm. Ich kann mir ganz schlecht Namen merken, aber ich kann mir Bands merken.
Also, ja.
Und Arch Enemy, der Schlagzeuger, absolute Koryphäe. Der hat sich ja auch immer mit dem ehemaligen Slipknot-Schlagzeuger haben sie sich ja immer gebettelt, wer auf die Magazine kommt, aufs Cover. Und wer der Schlagzeuger des Jahres so und so viel ist. Also auf jeden Fall mega gut. Und Mötley Crüe natürlich. Das war doch Tommy Lee, oder?
Mhm.
Ja, Den Namen habe ich mir gemerkt. Aber ich habe den Film auch schon oft geguckt. Also.
dann frage ich mal so die Metal-Frage Nummer 1, wenn es um Schlagzeuger geht. Wenn es Basser und Bassisten bei Bass gibt, gibt es sowas auch bei Schlagzeuger? Und wo ist Lars Ulrich?
also.
Na, war der gut?
Der war sehr gut. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen Percussionist, weil unter Percussion alles läuft.
Okay.
Also Drumist würde ich jetzt nicht sagen. Oder Schlagzeug ist. Deshalb Percussionist.
Ja.
Lars Ulrich. Ich bin tatsächlich kein Metallica-Hörer.
Mhm. Ebenso ich auch nicht.
Und ich finde Lars Ulrich nicht so gut. Also ich habe schon ein paar Live-Konzerte im Internet gesehen. Ich habe sie noch nie live gesehen. Und im Internet hat er schon ein paar Sachen zerhackt. Und also natürlich auf hohem Niveau die Kritik. Ja. Also das gegenüber einer Schülerband natürlich, also das braucht man nicht vergleichen. Mhm. Aber man merkt schon, dass da ein Unterschied ist als bei Arch Enemy oder bei Creator oder sowas.
Ja, ja. Okay,
also die Osborn.
Bist auf jeden Fall weit genug ausgewichen, um sich da ganz festzulegen, ob man ihn jetzt eher in die Schlagzeugversion des Bassers oder des Bassisten schieben wollen würde.
Dazu kenne ich Metallica zu wenig im Detail. Also klar, kenne ich die ganzen Hits und so, aber ich habe, wie gesagt, noch nie ein Live-Konzert von denen besucht.
Ja, also wäre auch eher so die Spaßfrage, weil ja. Also ich mache das immer, wenn ich auf irgendeiner Party bin, wo ich mit anderen Metalheads unterwegs bin, dass ich zwischendurch einfach gern mal droppe, dass ich finde, dass das St. Anger-Album, was so das schlimmste, also angeblich schlimmste Metallica-Album sein soll, gerade wegen des Schlagzeugs, dass ich immer sage, ja, das ist das Beste, das ist das Allerbeste. Also habe ich grundsätzlich an dem Abend, entweder habe ich nur Fans auf meiner Seite oder absolut nur die Hater auf meiner Seite.
Also ich lege mich jetzt einfach fest und sage, er ist Drummer.
Naja gut, aber ich sag mal, er ist egal was er ist oder was er macht, ja, also er macht es ja nicht komplett falsch, ansonsten
wären die
nicht in der Position, wo sie sind, da ist einfach so, ja.
Ja.
Ja. Gehen wir mal rüber zum Bassisten, wer fällt denn dir da ein? Hast du da irgendwie ein, zwei gute Namen, wo du sagst, ey, da muss man mal reinhören?
Also von den früheren Sachen, wo ich aus der Musik ich auch komme, so Whitesnake, Deep Purple und sowas, da fällt mir auf jeden Fall Glenn Hughes ein.
Okay.
Glenn Hughes war immer großartig. Dann natürlich, ach Gott, wie heißt er? Von jetzt fällt es mir nicht ein.
Welche Band?
Von hier irgendwie Malmsteen. Jetzt bin ich komplett durcheinander. Mr. Big.
Okay.
Von Mr. Big. Wie heißt er?
Der Bassist von Mr. Big.
Ja.
Ach, guck mal, ich habe hier so ein tolles Ding hier vor mir stehen. Das nennt sich Computer. Und das sagt mir, das ist Billy Sheehan.
Billy Sheehan, ja. Das ist natürlich richtig krank. Und der spielt dann jetzt mit Paul Gilbert zusammen die richtig krassen, ultraschnellen Sachen halt auf dem Bass in einer Geschwindigkeit, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das ist schon irgendwie geil. Auch wenn jetzt nicht alle Musik so unglaublich schnell sein muss, aber das ist schon geil.
Aber ich meine, so noch klingende Namen, bevor der Timer gleich erbarmungslos einschlägt, ist natürlich Hansi Kirsch, ist auch Bassist eigentlich, obwohl er auch Sänger ist. Das eine schließt das andere nicht aus. Dann Lemmy Kilmister kennt man auch unter den Namen.
Oh ja, klar. Also,
Lemmy. Den muss man ja wohl kennen.
Absolut.
Aber den haben wir denn? Oh, da ist er jetzt. Das war der Timer.
Und du hast geredet beim Timer?
Ja, das war jetzt aber ein bisschen Absicht, muss ich ja gestehen. Nachdem du eben mir hier gesagt hast, dass du auf jeden Fall derjenige bist, na
dann das musstest du ja.
Das gönne ich dir nicht. Ja, ihr seid mit 9mm Headshot dieses Jahr auf jeden Fall auf mehreren Konzerten zu sehen, unter anderem beim Gond Festival oder G.O.N.D. Festival.
Genau.
In Obermehler. Da war ich bisher noch nicht. Erzähl mal, was muss man zu dem Festival wissen?
Das Festival ist quasi ein Onkels Tribute Festival. Mhm. Also ist entstanden dadurch, dass Onkels Fans ein Festival nachdem, glaube ich, die Onkels dann sich damals aufgelöst haben, haben die dieses Festival ins Leben gerufen. Und da spielen immer sehr viele Onkels Coverbands, aber auch viele aus der Deutschrock-Szene. Aber da haben auch schon Bands wie JBO, Hämatom und so weiter auch gespielt. Mhm. Und wir halt auch schon eh und je als Headliner oder Co-Headliner. Und da sind wir jetzt dieses Jahr auch wieder dabei. Letztes Jahr waren wir auch dabei.
Mhm.
Genau. Ist immer ein schönes Festival. ist in den letzten Jahren ein bisschen kleiner geworden von der Zuschauerzahl, aber so grob gesagt kann man immer sagen, so Richtung 10.000 oder sowas.
Das ist doch ein total, total schönes familiäres.
Ja, ja, sehr cool. Ja.
Und sind wir auch ehrlich, also es braucht nicht jeder ein Wacken Open Air, und muss ich auch gestehen, das hat auch alles immer ein Für und Wider. Ne? Also ich bin ich bin zwar jetzt jahrelanger, und das wissen die Hörer ja auch, jahrelanger Wackengänger, schon seit, ich glaube, jetzt bin ich im 14. Jahr oder so. Und trotzdem, ich liebe es eigentlich zu sehen, ey, wir sind ein familiäres Festival. Da hast du das Gefühl, da triffst du die gleiche Person am nächsten Tag wieder an der gleichen Stelle vor der gleichen Bierbude. Und das hat irgendwie viel eher was als so ein Riesen-Kommerz-Festival, wie es das Wacken Open Air ist. Jetzt habt ihr da aber auch schon gespielt, korrekt?
Da haben wir auch gespielt. Also mit 9mm Headshot, beziehungsweise damals noch 9mm Assi Rock'n'Roll. Das war 2015 und 16. Habe ich dort mitgespielt. Und mit Ohne Strom haben wir letztes und vorletztes Jahr gespielt. Mhm. Also 22 und 23.
Und wenn du das so vergleichst, kleines zu großes Festival? Für dich als Musiker?
Also mein absolutes Lieblingsfestival ist und bleibt Wacken. Mhm. Das war auch mein erstes Festival, und irgendwie habe ich mich da in das Festival verliebt. Und ich habe auch damals, 2006, schon gesagt, irgendwann will ich hier spielen. Mhm. Und 9 Jahre später war es dann der Fall. Und aber kleinere Festival haben auch was für sich. Also es kommt immer drauf an, kommt natürlich dann auch auf den Slot drauf an und auch auf die Band. Also ob ich jetzt mit MOS oder mit 9mm da spiele, das ist auch immer unterschiedlich. Manchmal sehr witzig, auch so wie Full Metal Cruise, wo wir letztes Jahr dabei waren mit MOS. Sowas wie eine Fahrstuhlparty, das kann einem niemand mehr nehmen. Das ist der absolute Hammer. Du bist einfach so überfüllt in dem Fahrstuhl und ständig, bitte einer aussteigen, Überlastung und sowas. Großartig, ja.
So, man ist in einem großen Container, ja, also in so einem riesengroßen Schiff, und dann in einem Fahrstuhl, und also quasi im Container, und lässt sich dann selber absichtlich einsperren. Ist aber eine sowas von surreale Idee, oder?
Wir waren als Walking Act dort noch zusätzlich zu den 1-2 Terminen, die wir dort spielen sollten, gebucht. Und dann hieß es halt, überlegt euch mal, wo es irgendwie cool und interessant ist. Und dann haben wir zwischendurch noch irgendwo eine Piano-Nummer gemacht. Das war ganz interessant, weil das sonst auch irgendwie nirgends vorgekommen ist. Und dann haben wir diese Fahrstuhlparty noch gemacht. Das war echt verrückt. Und ganz am Anfang haben wir noch am Terminal vom Hafen gespielt. Das war auch ganz witzig, weil da konnten die Leute auch nicht weg.
Für mich so, egal wie, ihr müsst eh jetzt hier bleiben. Also eigentlich total, total genial. Also PR-technisch, glaube ich, wirklich super. Ne?
Absolut, ja. Und da haben wir direkt mal allen gezeigt, hey, hier sind wir. Das erste Mal auf der Full Metal Cruise. Wer uns noch nicht kennt, kennt uns jetzt. Und das war dann auch so. Ständig sind die Leute dann auf der Cruise gekommen. Das ist auch sehr familiär dort. Mhm. Und immer uns angesprochen, hey, ihr habt doch da gespielt. Und so. Klasse.
Ja, geil. Apropos Klasse, ihr habt ein neues Video auf den Markt gehauen, und zwar das zu dem Song Spritztour.
Mit 9mm, genau.
Genau, mit 9mm. Und das ist jetzt im Januar veröffentlicht worden. Erzähl doch mal, das ist so eine Mischung aus so einem, wie sagt man denn, Performance-Video, ein Kneipentour-Video und eigentlich so ein super sympathisches Gesamtkunstwerk. Was genau möchtet ihr mit der Story erzählen zu diesem Song?
Also erstmal, um was geht's in dem Song? Inspiriert durch einen Junggesellenabschied, wo wir selber mit dabei waren, haben wir so ein bisschen den klassischen Junggesellenabschied beschrieben, wie der so aussehen könnte mit einem Stripclub oder sowas. Und da passt halt auch so ein bisschen diese punkige, rotzige Motorhead-Schiene dazu. Von daher ist es halt ein Abgeh-Song. Und ja, zum Video. Das war eine sehr, sehr verrückte Sache, weil man muss dazu sagen, unser Bassist wohnt in Rostock. Und wir wohnen alle bei Mannheim in der Nähe.
Ist jetzt nicht so ganz um die Ecke.
Ja, richtig, richtig. Das heißt, wenn wir ein Video machen oder proben, dann ist das mit mehr Aufwand verbunden, und dann macht man das meistens so an 1-2 Tagen und macht dann da eine komplette Blockprobe. Jetzt war es aber so, dass unser neuer Sänger, der gerade frisch dabei war, komplett mit hohem Fieber im Bett lag in diesem Hotel und war völlig neben der Kappe und hat gemeint, ich kann da jetzt nicht, das geht nicht. Und so, ja, scheiße, wie machen wir das jetzt? Okay, dann haben wir diese Performance-Shoots gemacht, dass wir alle einzeln vor einer schwarzen Wand waren. Dann haben wir halt irgendwo uns eine Location gesucht, haben das Ganze mit schwarzem Molton ausgehängt und der Videomann hat es dann so später bei dem Sänger rekonstruieren können, dass das aussieht, als wäre das alles dasselbe. Jetzt mussten wir uns aber eine Story überlegen, weil wir konnten ja nicht zu viert, also wir sind vier Leute in der Band, wir konnten ja nicht zu viert in einer Location feiern gehen. Und das Filmen. Jetzt mussten wir überlegen, ja, okay, wie machen wir das jetzt, wenn der Bassist nicht dabei ist, dass wir, wo wir alle drei zusammen wohnen, ohne den Bassisten, zu dritt feiern können mit noch ein paar Gästen. Und dann war die Story in dem Video, dass der Bassist der Junggeselle ist, den wir entführen und ins Auto werfen und dann zu einer Feierlocation fahren. Und dann geht die Party los. Und am Schluss fällt uns auf, dass wir ihn im Auto vergessen haben. Und er liegt dann irgendwie halbnackt im Auto mit überall Bierflaschen um ihn rum. Und keiner weiß, was jetzt im Auto eigentlich passiert ist. Und er sagt nur am Schluss, oh mein Gott, das war die beste Party meines Lebens. Und ist dann so ein bisschen offen, was ist eigentlich in dem Auto passiert. Und zwischendurch gibt's halt immer diese Performance-Shoots von jedem von uns. Und in der Kneipe feiern wir halt dann quasi mit Table Dance und Nebel und Party und so weiter.
Ist auf jeden Fall genug Stoff, um einen zweiten Teil dazu rauszubringen, oder?
Weiß ich das noch nicht.
Einfach mal, was ist wirklich passiert?
Was ist wirklich passiert? Da könnte man ein Buch drüber schreiben. Das Buch zur CD. Oder so, ja.
Ja, ich glaube, gute PR geht immer, ne? Also sowas funktioniert ja auch. Ne? Also wenn man seinen Fans irgendwie ein bisschen was dazu noch geben möchte, ich glaube, das funktioniert. Was steht denn sonst so bei euch in naher Zukunft so mit auf dem Plan? Gibt es da irgendwelche Releases, von denen man schon erzählen kann?
Also es ist auf jeden Fall das Album für Spätsommer, Herbst rum geplant. Mhm. Und die nächste Single, wir werden jetzt mehrere Singles veröffentlichen bis dahin. Die nächste Single wird im März voraussichtlich kommen. Und ich will dazu noch nichts sagen, außer dass es wirklich ein richtig krankes Video gibt.
Okay.
Also es ist der das gedreht hat, der Felix Koch, der hat gesagt, er hat noch nie so ein geiles Video gemacht. Er ist völlig geflasht. Er hat am Anfang gesagt, so Mitte Februar soll es fertig sein. Und er hat irgendwie vor 2-3 Tagen gesagt, ey, nächste Woche ist es fertig. Er konnte nicht aufhören, daran zu schneiden.
Das sagt schon mal was aus, ja.
Also okay. Da bin ich echt auch gespannt. Und
das heißt, da dürfen die Fans sich schon mal freuen, dass da wieder eine ordentliche Ladung 9mm Headshot kommt.
Ja.
Okay.
Und dann werden wir noch andere Konzerte spielen. Da kann ich aber jetzt auch im Moment nur noch eins schon mal ankündigen, das schon veröffentlicht ist. Und das ist das X-Open Air in Ketsch. Mhm. Also das ist quasi direkt bei uns vor der Haustür in der Nähe von Hockenheim. Mhm. Ungefähr 5 Kilometer Luftlinie vom Hockenheimring. Und das veranstaltet meine frühere Band, beziehungsweise mein Bruder, der dort immer noch Schlagzeug spielt. Und ja, das wird ein kleines, schnuckliges Festival mit 500, 600, 700 Leuten. Und wir sind mit 9mm Headshot der Headliner.
Sehr geil. Sehr geil. Also, wenn ihr Bock auf ordentliche deutschsprachige Musik habt, dann schaltet da mal rein, hört da mal rein. Aber unabhängig jetzt davon, du hast mir eben im Prequel, bevor wir hier angefangen haben mit der Aufnahme, noch erzählt, dass du noch so ein Nebenprojekt gerade hast. In deinem kleinen, aber feinen, man muss sagen, ich sehe ihn ja hier mit Bild, ihr hört ihn nur. Also, er hat gefühlt im Hintergrund ein Faible für weiße Gitarren, müsste man jetzt mal sagen, in jeder Art von Creme. Weißfarbe, vielleicht auch schon durch das Spielen leicht eingefärbt.
Nee, tatsächlich nicht.
Ja, und er hat mir eben erzählt, dass er auch einen Podcast gestartet hat. Und magst du davon, von dem Projekt ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Ich habe einen Mini-Podcast seit 2-3 Wochen. Der geht immer nur, also jede Folge immer nur so 7 Minuten oder 5 bis 8 Minuten grob gesagt. Da geht es so ein bisschen um Band-Coaching, also an alle Bands, die so ein bisschen Input haben wollen, die zuhören oder alle Musiker, Vielleicht kann ich euch den einen oder anderen Tipp geben. Vielleicht wisst ihr das auch alles schon und seid genau in dieselben Fehler und Wasserpfützen getreten wie ich damals. Und davon rede ich halt so ein bisschen, was es so für Tipps und Tricks für aufstrebende Bands gibt. Jetzt am Sonntag auf Montag, da kommt immer die Folge raus. Da geht's zum Beispiel um Merchandise, beziehungsweise um den Merchandise-Stand live, was für eine Bedeutung der hat, und wie man den zum Beispiel gestalten kann und so weiter und so fort. Und dieser Podcast wird veröffentlicht auf Instagram. Den mache ich in Kooperation mit einer Musikjournalistin, die heißt Mia Lada Klein und ihre Seite heißt Mias Raum. Und ihr Magazin heißt die Montagslyriker und was kann man noch dazu sagen?
Und ihr Hund heißt und ihre Katze heißt.
Auf jeden Fall, wir sind da in eine Kooperation getreten und machen diesen Podcast in der Hoffnung, dass wir der ein oder anderen Band helfen können, dass sie einfach schneller vorankommen können.
Ja, also demnach, wenn ihr da mal reinhören wollt oder reinschauen wollt, das ist ja ein Videopodcast, dann schaut mal in die Shownotes, das werde ich mit verlinken. Also demnach, Tobi, hier nach der Folge werde ich dich um den Link bitten dazu, dass wir auf jeden Fall das mit reinpacken können. Dann können die Zuhörer nämlich auch einmal bei dir vorbeischneien.
Ja, gerne.
Okay, so viel zur Musik und Podcast und was auch immer. Sollen wir noch eine Runde Themenroulette machen?
Von mir aus gern.
Ist ein, ganz ehrlich, das ist auch ein super Standardfrage. Ich frage das immer.
Das ist einfach geil.
Okay, ich drücke auf den Zufallsgenerator und ihr wisst ganz genau, was dann passiert. Die zweite Thematik für den heutigen Tag ist ein bisschen ernster. Ist vielleicht auch das, was du eben sagtest, geht in eine Richtung, wo du sonst niemals wärst. Nämlich es könnte politisch werden, wenn man es möchte. Nur wenn man es möchte. Okay. Und zwar die positiven Seiten von Corona. Ich drück auf Start und Tobi, du bist der Gast.
Die positiven Seiten von Corona, das ist ganz witzig tatsächlich. Also nicht das Thema, sondern die Story, die jetzt kommt. Und zwar, ich hatte bis zur Corona-Zeit, oder das ging natürlich auch bis in die Zeit, hatte ich immer noch einen Nebenjob gebraucht, um mit der Musik über die Runden zu kommen. Und seitdem nicht mehr.
Okay.
Weil ich habe von Anfang an gesagt, ich will nicht, dass diese Zeit als negativ in meinem Kopf hängen bleibt, sondern ich will damit was Positives assoziieren. Jetzt natürlich kann man das nicht als Positives die ganzen 3 Jahre assoziieren, aber ich habe es dann tatsächlich geschafft, mich komplett selbstständig zu machen und habe dadurch, dass ich dann noch mit Klavierunterricht geben angefangen habe und meinen Gitarrenunterricht einfach ausgebaut habe, habe ich so viele Schüler gewonnen, erst durch Online. Und als es dann halt wieder live ging, dann durch live, dass das absolut ausgereicht hat, um mir eine Basis zu schaffen, dass ich keinen Nebenjob mehr gebraucht habe. Und das ist für mich so die positivste Seite, für mich persönlich, dass das ganze Thema ausgeschüttet hat. Seitdem bin ich nur noch am Musik machen und das ist genial.
Seitdem bist du Vollblutmusiker. Also nein,
Vollzeitmusiker,
nicht Vollblut. Vollblut warst du wahrscheinlich, sonst hättest du das ja gar nicht. Genau, sonst macht man das ja auch nicht. Nee, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Story dazu. Ich finde auch sehr cool, als ich damals das Thema mit in den Pool geschmissen habe, habe ich mir wahrscheinlich auch gedacht, so man redet immer so viel, was negativ, was blöd, was doof läuft. Aber auch, ich sag mal, alles überall, wo was schief läuft, öffnen sich ja auch neue Türen, ne? Und oder irgendwo, wo was wegfällt, kommt was Neues.
Ne? Ja.
Oh, jetzt bist du gerade. Ah, da. Jetzt warst du gerade kurz weg.
Wo was wegfällt, irgendwas hat kurz geladen.
Okay. Wo was wegfällt, kommt auch was Neues. Und deswegen glaube ich auch, es muss auch bei Corona positive Dinge geben. Und eine der positiven Dinge rein aus musikalischer Sicht ist, finde ich, dass sich sehr viele mit Home-Produktion überhaupt beschäftigt haben oder auch mit Musik allgemein beschäftigt haben, weil auf einmal die Zeit dafür da war. Und selbst wenn man nur gerechnet hat, dass die Fahrzeiten von Arbeit bis zu Hause und andersrum, also zu Hause bis Arbeit, Arbeit zu Hause, dass das auf einmal als Freizeit für viele dazugekommen ist, glaube ich auch, dass da viele einfach neue Hobbys sich gesucht haben und gesagt haben, ey, wie kriege ich denn jetzt so meine leere Zeit gefüllt? Und Musik ist halt was du machen kannst, wenn du auch alleine bist. Ne? Also wenn da keiner neben dir ist. Ich glaube einfach, dass das ein super positiver Nebeneffekt ist, dass viele neue Bands entstanden sind dadurch, beziehungsweise zumindest viele neue musikinteressierte Menschen dadurch entstanden sind.
Das stimmt, das habe ich ja auch selbst gemerkt im Unterricht, dass viele mit einem Instrument angefangen haben. Also ob alt oder jung, egal welches Alter, es haben alle einfach wollten was ausprobieren.
Ja, ja.
Und ich meine, Gitarre oder Klavier, alle wollten.
Ich habe das ja auch an mir selber gemerkt. Ich hab zum Beispiel Gesangsunterricht genommen bei der Britta Görz.
Und mit dem Songwriter Camp.
Und habe mir einfach gedacht, ganz ehrlich, ich kann okay singen. Ich bin kein Sänger, ne, bin ich nicht, ne. Aber also nicht, dass ich in irgendeiner Band irgendwas aufgenommen hätte bisher. Aber so, ich würde gerne mal wissen, was kann meine Stimme eigentlich noch? Und ich glaube, ich hätte das nicht gemacht, wenn Corona nicht mir die Zeit gegeben hätte, sowas zu tun, ne, um sowas auszuprobieren. Mhm. Weil das war halt, die Britta hat das ähnlich wahrscheinlich gemacht wie du und hat dann auch gesagt, ey, ich möchte meinen Gesangsunterricht mehr ausbauen. Und ich glaube, die hat sich damit eine goldene Nase sicher nicht verdient, weil das ist leider Gottes immer noch nicht, dass du da hunderte von Euro an Stundensatz nehmen kannst, ne? Aber ich glaube schon, dass das ein gesundes Polster war, um nicht in Existenzängsten durch die Corona-Krise zu gehen, ne?
Ja, und wenn man es dann geschafft hat, das habe ich auch gemerkt, während die Pandemie noch gelaufen ist, dass man über die Runden kommt, dann kam ja irgendwann der Live-Sektor wieder dazu.
Ja.
Und das war natürlich dann ein schönes Polster, da konnte man sich dann hinterher auch wieder hier und da was ein bisschen ansparen, was man vielleicht am Anfang von der Corona-Zeit von den Rücklagen genommen hat.
Ja? Ja, ja.
Also es hat sich dann irgendwo wieder ausgeglichen, wenn man wirklich seinen Arsch bewegt hat. Also ich kenne Musiker, die haben es richtig gemacht, gut gemacht, und ich kenne welche, die waren dann halt eher so, ja, es muss nicht unbedingt selbstverschuldet sein. Es kann auch einfach sein, dass die Psyche einfach manchmal nicht so mitspielt, wie man es gerne selber hätte.
So ist er.
Aber es gibt zwei Beispiele.
Mhm.
Zwei Seiten der Medaille, ne?
Absolut, absolut. Und deswegen ist, ich finde immer, dass das Negative viel zu sehr in den Mittelpunkt da gerückt wird, ne? Und ich glaube aber auch, dass sich viele gerade damit beschäftigt haben, mit sich selbst beschäftigt haben. Und
ja,
auch dass ich das für sehr positiv finde. Ich glaube, dass die Bewegung von wegen Self-Care und Work-Life-Balance und Co. Ich glaube, das hat einen riesen Push bekommen dadurch und allein auch deswegen hat Lebensqualitäten auch von vielen verändert.
Auf jeden Fall. Also gerade das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ja jetzt auch kein Hokuspokus. Das ist ja wirklich, du kannst ja wirklich was aus dir machen im Leben. Ja? Also du kannst ja deine besten Seiten hervorheben und an denen arbeiten und die Seiten, die du vielleicht zum Beispiel, was viele bestimmt gelernt haben in der Corona-Zeit, ist Geduld zu üben.
Ja.
Und das ist so ein Thema, ich habe es früher gar nicht gekonnt, also früher jetzt wirklich in meiner Jugend, Kindheit und so, da war ich ultra ungeduldig.
Mhm.
Aber mittlerweile ist es doch eine der geilsten Eigenschaften, wenn man einfach geduldig ist. Weil dann macht man sich einfach keinen Stress und alles ist so gemütlich.
Ja, ist ja wirklich so. Es kam Corona, es kamen die Lockdowns und Live-Leben hat nicht mehr stattgefunden. So, und daraufhin haben ja viele versucht, über alternativen Derivate zu sagen, okay, wir machen entweder so, wie nennt man das denn? Autokonzerte, ne? Oder es gab hier in Mönchengladbach zum Beispiel im Stadion gab es ein Strandkorbkonzert.
Mhm.
Oder es gab ganz viele Livestreams. Und also man hat einfach gesehen, die Kultur ist kreativ, ne, und versucht eben, sich irgendwie am Leben zu halten. Und ist aus deiner Sicht davon irgendwas übrig geblieben?
Davon ist, glaube ich, jetzt nicht so viel übrig geblieben, ne. Weil dann doch die Live-Konzerte, wo der Kontakt da ist, irgendwie besser sind. Das ist einfach das, was man auch gerne erleben will auf einem Live-Konzert. Ich meine, so Autokino-Konzerte, das ist mal als Gag ganz lustig, glaube ich. Oder wenn es nicht anders geht, ist das ganz cool. Aber ansonsten, ja, wenn man die Wahl hat zwischen Autokino-Konzert und einem richtigen Konzert, dann richtiges Konzert.
Naja. Also ich glaube auch, allein um die Mitmenschen mitzufühlen und ich meine, warum bin ich bei einem Konzert? Ja, ich bin ja da, um emotional mitgenommen zu werden.
Richtig.
Ich glaube, es ist, wenn ich da noch eine Glasscheibe zwischen der Person und mir habe, dann, das ist schon schwierig.
Das ist schwierig.
Ja, aber ich fand aber zum Beispiel zu sehen, dass wie viele neue Releases rauskamen darüber, kann man jetzt drüber meckern, ob die alle gut waren oder ob das super war, dass einfach viel der Markt überschwemmt wurde mit Produktionen, ja, ob das so positiv ist. An der Qualität, nö, ja, alles fein, ja, also es gab da auch gute Platten zwischen. So, und ich glaube einfach, dass der Szene hat das absolut gut getan. auf eine Weise, ja, also natürlich Corona war scheiße und da kam auch ganz viel, ganz vielen hat das nicht gut getan, ne? Aber ich sag mal, auch der Szene hat es trotzdem gut getan, dass auf einmal frisches Blut da war, beziehungsweise Zeit war, um eben die eigenen Projekte weiterzuentwickeln.
Ja, was man auch gemerkt hat, ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich nicht bewerten, aber es haben sich auch verschiedene Bands, die es nicht so ernst gemeint haben, eher ausselektiert. Also Bands, die dann so Larifari, ja, wir kommen jetzt so langsam in Richtung Erfolg, aber wollen eigentlich kein Gas geben, sondern irgendwie läuft es so von alleine so ein bisschen, aber irgendwie schauen wir mal. Die haben dann die Lust verloren. Und ich will jetzt nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Für vielleicht Bands, die so ein bisschen im Konkurrenzdenken sind, ist es vielleicht gut. Für die Musik allgemein vielleicht nicht so gut. Ich bin ja überhaupt kein Konkurrenzdenker. Ich bin ja wir haben alle denselben Auftrag, und zwar Leute zu bespaßen. Ja, auf jeden Fall ist das auch noch ein Effekt, der in der Corona-Zeit definitiv da war. Dass einfach sich alles so ein bisschen durchgewechselt, durchgespült hat. Neue kamen dazu. Manche, die es nicht so ernst gemeint haben, sind ein bisschen in den Hintergrund gegangen.
Und ich glaube auch, dass das Clubsterben, ja, Kultur verändert sich, und ich meine, früher sind alle in eine Kneipe gegangen, das ist heute ja, ich sag mal, viel, viel weniger. Ne? Also die Kneipenkultur ist eine ganz andere als vor 20, 30 Jahren.
Ja.
Und ich glaube auch, das Clubsterben, wo ja alle ganz viele sagen, ja, Corona hat jetzt nochmal einen Stoß gegeben, ich glaube einfach, das hat es einfach nur verschnellert und nicht, dass die nicht gesund gelebt haben, ja, also oder aufgrund von fehlendem Publikum nicht mehr gesund waren. Die sind weggebrochen, aber die wirklich, die ganzen Kultläden haben sich ja auf jeden Fall gehalten. Ne? Und ich meine, wenn ich mir angucke, dann wie viele da auch gestärkt rausgegangen sind. Also das ist schon auch ein positiver Aspekt. Also sagen, es wird mal bereinigt auf dem Markt. Das klingt jetzt total hart, aber ich glaube.
Ich denke, du meinst es vielleicht so, dass die
Okay. Wir werden es nicht erfahren. Ja. Nein, also ich glaube, es ist aber verstanden worden, was gemeint ist. Ansonsten, ihr wisst, ich bin immer ein Positivdenker und ich bin keiner, der alles schwarz malt.
Das geht mir auch so.
Lieber Tobi, wir kommen zur, ich sage ganz häufig, wichtigsten Sache in diesem Podcast. Und ihr werdet es nicht glauben, liebe Zuhörer, diese Sache hat schon zweimal dafür gesorgt, dass eine Folge bei Spotify rausgenommen wurde, weil Mach ich's jetzt Shame? Ja, doch. Liebe Universal Music, ja, wir sind GEMA-Zahler. Und wenn wir GEMA-Zahler sind, haben wir die Möglichkeit, Lizenzen zu erwerben, um Songs als Outro zu spielen. Das heißt, wenn ihr meint, dass wir einen Song ohne Recht verwenden, dann schreibt uns das doch und verwarnt uns nicht über Spotify. Weil das ist jedes Mal Arbeit, euch dann nachzuschicken, zu sagen, guck mal, hier ist die Lizenz, wir zahlen doch dafür. Ne? und Spotify löscht einfach die Folgen. So, deswegen ist es ein Vorgehen, was ich nicht so ganz so geil finde. Ja, also Universal, sollte irgendjemand von euch zuhören. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ignoriert uns, wir zahlen, wir wollen ja auch. Und wir geben das Geld ja quasi an die Musiker zurück. Tobi, erzähl, welchen Outro-Song dürfen wir hier unseren Hörern um die Ohren pfeffern? Egal was. Du hast
die Wahl. Ja, meine Idee, wo im Moment auf jeder Party, wo ich irgendwie unterwegs bin, läuft und ich immer am meisten am Feiern bin, ist von Alestorm, Party, also Party.
Und das, weil du das auf Partys hörst, oder gibt's
da noch einen Weil ich es einfach gern höre, weil es einer der geilsten Songs ist, die im Moment irgendwie unterwegs sind in der Metal-Szene, finde ich.
Okay, dann
Und in meinem Freundeskreis.
Dann, liebe Zuhörer, holt die Quietschhähnchen raus. Alestorm ist unterwegs. Ein bisschen Party hier bei Leise war gestern im Time for Metal Podcast. Schaltet wieder ein, wenn es wieder genauso heißt, wie ich es gerade schon genannt habe. Tobi, vielen lieben Dank. Und ich drücke euch die Daumen, dass das mit dem Release super klappt und dass das Album, was dann noch in Produktion ist, auch einschlägt wie eine Handgranate? Nee, wie ein Kopfschuss? Du weißt, wie ich das meine.
Ja, auf jeden Fall danke für die Einladung.
Wie ein 9mm Headshot, so hätte es heißen sollen, oder?
Ja, so ungefähr. Dass es einschlägt wie ein Headshot.
Genau. Okay, danke euch. Ciao.